Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung in Kurzmeldungen am Freitag, dem 16. Mai. Gestern war der palästinensische Gedenktag Nakba. Dabei kam es in Berlin-Kreuzberg zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Ein Polizist wurde schwer verletzt und musste von einem Notarzt behandelt werden. Die Polizei sprach von etwa 1100 Teilnehmern, denen 600 Einsatzkräfte gegenüberstanden. Aggressive Teilnehmer bewarfen Polizisten am Abend am Südstern mit Getränkedosen und anderen Gegenständen und bespritzten sie mit roter Farbe. Die Polizei sprach auch von Flaschenwürfen und einem Steinwurf. Mehr als 30 Demonstranten wurden wegen verschiedener Delikte wie Angriffen festgenommen, das teilte ein Sprecher mit. Auch unter den Demonstranten soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Gegen 18 Uhr positionierte die Polizei einen Wasserwerfer bei der Kundgebung, eine Stunde später einen weiteren. Das habe taktische Gründe, sagte ein Polizeisprecher. Gegen 20 Uhr löste die Polizei die Kundgebung auf wegen diverser und erheblicher Straftaten. Unter anderem wurden Dinge wie die Auslöschung Israels oder die Intifada gefordert, eine weltweite Rebellion gegen Juden. Die Anmelder hatten ursprünglich vor, in einem Protestzug nach Neukölln zu laufen. Das wurde von der Polizei aber im Vorfeld wegen Sicherheitsbedenken untersagt. Auch in den letzten Jahren war es bei ähnlichen Protestmärschen immer wieder zu diversen Ausschreitungen gekommen. Die ganze Welt schaut nach Istanbul. Kreml-Chef Putin reist an diesem Donnerstag nicht zu den ersten Ukraine-Verhandlungen seit dem Frühjahr 2022 nach Istanbul. Moskau schickt aber hochrangige Vertreter. Es könnte der Durchbruch für ein Ende des seit mehr als 3 Jahre andauernden Ukraine-Krieges werden. Seit gestern sollten Vertreter Russlands und der Ukraine in der Türkei verhandeln. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj reist persönlich an. Der russische Präsident Wladimir Putin hingegen nicht. Die Verhandlung über ein Ende des Ukraine-Krieges zwischen ukrainischen und russischen Gesandten in Istanbul ist aber erstmal vertagt worden. Das erste direkte Treffen der beiden Länder seit 3 Jahren soll nun zusammen mit türkischen Vertretern an diesem Freitag, also heute, stattfinden, hieß es aus Quellen des Außenministeriums in Ankara. Geplant seien trilaterale Gespräche zwischen den USA, der Ukraine und der Türkei, sowie zwischen Russland, der Ukraine und der Türkei, so die Ministeriumsquellen. Ob es auch zu einem Vierertreffen im Format USA, Russland, Türkei und Ukraine kommen wird, ist noch nicht entschieden. Die US-Delegation wird von Außenminister Marco Rubio angeführt. Margot Friedländer wurde in Berlin beigesetzt. Berlin hat Abschied von Margot Friedländer genommen. Die Holocaust-Überlebende und Berliner Ehrenbürgerin wurde am Donnerstag auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt. Sie fand ihre letzte Ruhestätte in einem Ehrengrab direkt neben dem Grab ihrer Großeltern. Auch Altkanzlerin Angela Merkel und Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der frühere Bundespräsident Joachim Gauck verabschiedeten sich dort. Liebe Frau Friedländer, Sie haben uns einen Auftrag hinterlassen, sagte der Vorstandsvorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, in seiner Begrüßung und richtete sich, wie andere Redner auch, direkt an die Verstorbene. Er heißt schlicht und eindringlich: Seid Menschen. Wir versprechen Ihnen, wir werden erinnern, wir werden sprechen und wir werden versuchen, Ihrem Wunsch gerecht zu werden, Mensch zu sein. So der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. 430 Einsatzkräfte der Berliner Polizei waren im Einsatz, um einen sicheren Ablauf der Beisetzung von Margot Friedländer zu gewährleisten. In der jüngeren Vergangenheit kommt es in Berlin immer wieder zu antisemitischen Übergriffen, hauptsächlich durch Muslime. Berlins Ehrenbürgerin Margot Friedländer war am 9. Mai in Berlin im Alter von 103 Jahren gestorben. Als junges Mädchen wurde sie von den Nazis verfolgt, konnte sich in ihrer Heimatstadt Berlin aber lange verstecken. Sie wurde schließlich doch gefasst, überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt. Mit ihrem Mann Adolf Friedländer, den sie aus Berlin kannte und noch im Konzentrationslager heiratete, ging sie nach New York. Erst im Alter von 88 Jahren kehrte sie zurück in ihre Heimatstadt nach Berlin. Gestern fuhr in Barcelona ein Auto in eine Menschenmenge. Dabei gab es mindestens 13 Verletzte. Beim Fußballderby zwischen Espanyol Barcelona und dem FC Barcelona ist ein Auto in der Nähe des Stadions in eine Menschenmenge gerast. Videos auf sozialen Medien zeigen, wie ein Auto anfangs umringt von Fans steht. Plötzlich gibt der Fahrer des Fahrzeugs Gas und fährt die vor ihm befindlichen Menschen nieder. Daraufhin beginnen die Fans, den Fahrer zu verfolgen. Das Spiel wurde wegen des Zwischenfalls kurzzeitig unterbrochen, nach Beratung zwischen dem Schiedsrichter und den Sicherheitskräften aber wieder fortgesetzt. Die Hintergründe der Tat waren anfangs unklar. Die örtliche Polizei erklärte jedoch auf der Plattform X, dass es sich bei dem Vorfall um einen Unfall handeln soll und dass es keine Absicht gegeben habe. So soll die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto verloren haben. Unter den verletzten Personen soll niemand lebensgefährliche Verletzungen davongetragen haben. Die Frau soll anfangs aus Versehen ein Mädchen leicht angefahren haben. Als dann Personen um sie herum Gegenstände auf das Auto warfen, hat die Frau die Nerven verloren und einfach Gas gegeben und so den Unfall produziert. Sie wurde kurz darauf festgenommen. Der AfD-Abgeordnete Marc Bernhard nutzt in einer Rede im Deutschen Bundestag den Begriff Remigration. Dafür erhält er von der Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz von der CSU eine Rüge. Sie hält das Wort Remigration für einen aus unserer Geschichte belasteten Begriff.
Illegale Zuwanderung begrenzen, Rückführungen konsequent umsetzen, Remigration fördern, um Wohnraum für Einheimische wieder freizugeben. Und vor allem den Mut zur Wahrheit, dass wir keine Millionen Menschen aufnehmen können, wenn wir nicht mal unsere eigenen Bürger mit Wohnraum versorgen können. Und das ist keine Frage von ideologischen Experimenten, sondern das ist eine Frage der Verantwortung, der Sie endlich nachkommen sollten.
Sehr geehrter Kollege, ich rüge an der Stelle die Verwendung des Wortes Remigration. Sie wissen, dass es ein aus unserer Geschichte belasteter Begriff ist. Und deswegen belasse ich es hiermit heute bei der Rüge. Und wenn Sie noch einmal das Wort Schwachsinn in Bezug auf meine Äußerung in den Mund nehmen, dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Ich belasse es auch hier noch bei der Verwarnung.
Welche Geschichte genau Frau Lindholz meint, ist unklar. Es handelt sich nicht um einen Begriff aus der NS-Zeit und auch nicht um eine bekannte Parole. Der Begriff wurde in Deutschland jahrzehntelang ohne jede Aufmerksamkeit genutzt, auch offiziell von Behörden oder zum Beispiel der Bundeszentrale für politische Bildung Brandenburg. Erst als Martin Sellner durch seinen Vortrag in Potsdam und die Lügengeschichten von Korrektiv bekannt wurden, erlangte der Begriff große Reichweite und Bekanntheit. Sellners Buch Remigration – Ein Vorschlag wurde kurz darauf zum Bestseller. Ob die AfD in irgendeiner Form gegen die Rüge vorgehen wird, das ist derzeit noch unklar. Ein linken Politiker muss den Bundestag gleich zweimal verlassen, weil er unbedingt eine Baskenmütze tragen will. Beim ersten Mal wird er von Julia Klöckner aufgefordert, die Mütze abzusetzen oder den Saal zu verlassen.
Ich möchte kurz darauf hinweisen, Herr Abgeordneter Bauer in der Linksfraktion. Ich bitte Sie, Ihren Hut oder Ihre Mütze abzunehmen in diesem Plenarsaal, bitte. Ich würde Sie darum bitten, weil das hier Gepflogenheit im Haus ist. Und wenn Ihnen das nicht möglich ist, bitte ich Sie, den Saal zu verlassen.
Er verließ auch den Plenarsaal, kam aber kurze Zeit später wieder mit seiner Mütze. Parlamentsvizepräsidentin Andrea Lindholz von der CSU forderte den 33-Jährigen dann erneut auf, die schwarze Baskenmütze abzusetzen. Als er dem erneut nicht nachkommen wollte, verließ sie ihn unter Applaus von CDU, CSU und der AfD von der laufenden Plenarsitzung. Aus der Geschäftsordnung und der Hausordnung des Bundestages geht nicht direkt hervor, welche Kleidungsstücke im Plenarsaal erlaubt sind und welche nicht. Vor vielen Jahren war allerdings der inzwischen verstorbene Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele wegen einer Kappe von einem Saaldiener mit dem Hinweis gestoppt worden, dass Kopfbedeckungen im Saal grundsätzlich nicht erlaubt seien. In der Stadt Hannover gilt bei über 27 Grad ein Bewässerungsverbot für den eigenen Garten. Bei Verstößen sollen Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro ausgesprochen werden. Ab einer Temperatur von 27 Grad darf zwischen Juni und September tagsüber nicht bewässert werden. Mit dieser Regel will die Region Hannover nach eigenen Angaben das Grundwasser schonen. Zwischen 11 Uhr vormittags und 17 Uhr abends gilt das Bewässerungsverbot. Die Regelung betrifft alle 1,2 Millionen Einwohner in der Region. Der Umweltdezernent Jens Palland begründet dies mit den Wasserressourcen. 2023 und 2024 seien zwar vergleichsweise wasserreich gewesen, aber die Grundwassersituation in der Region Hannover ist nach wie vor kritisch, so Palland. Das Verbot betrifft land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen, öffentliche und private Grünflächen wie Parks und Gärten sowie Sportanlagen. Erlaubt bleiben klimaangepasste Techniken in der Landwirtschaft, wie etwa das punktgenaue Bewässern von Beeten und Bäumen und das Nutzen von aufgefangenem Regenwasser. Schon in den vergangenen Jahren hatte die Region die künstliche Bewässerung in den Sommermonaten entsprechend eingeschränkt. Während Israel vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen werden soll und in Berlin extremistische Palästinenser randalieren, wurde ein junges Paar im Westjordanland auf dem Weg ins Krankenhaus angeschossen. Unter anderem berichtet darüber Apollo News. Am Mittwochabend war ein israelisches Paar gerade mit dem Auto auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Frau lag in den Wehen und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Dann eröffnete plötzlich ein Terrorist das Feuer auf das Auto. Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie die Frau bewusstlos und mit Schusswunden an Hals und Brust vor. Ihr Mann versuchte, ihre Blutungen zu stoppen, aber vergebens. Die 30-jährige Israelin Sila Ghez, Mutter von drei Kindern, starb an ihren Verletzungen. Ihr ungeborenes Kind wurde bei dem Angriff auch schwer verletzt. Nach Berichten der Times of Israel hatten sich die Ärzte im Krankenhaus unermüdlich dafür eingesetzt, das Leben der jungen Mutter und ihres Kindes zu retten und einen Kaiserschnitt durchgeführt. Nach stundenlangen Bemühungen mussten die Ärzte am Donnerstagmorgen den Tod der jungen Mutter feststellen. Das Baby befindet sich derzeit in einem kritischen, aber stabilen Zustand und wurde zur Behandlung ins Schneider Children's Hospital verlegt. Ihr Mann, Hananel Ghez, erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen und wurde am Donnerstagmorgen aus dem Krankenhaus entlassen. Dieses verabscheuungswürdige Ereignis spiegelt genau den Unterschied zwischen uns und den abscheulichen Terroristen wider, deren Lebensziel es ist, uns zu töten, so der israelische Premierminister Netanyahu über die Terrorattacke auf das junge Paar. Sicherheitskräfte auch in diesem Fall die Mörder schnell erreichen und vor Gericht stellen werden, zusammen mit allen, die ihnen dabei geholfen haben. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Wir hören uns am Montag früh wieder, pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.